Ich lade euch heute ein zu einer Schiffpartie. Bereit? Vielleicht musstet ihr umbuchen, aber das ist ja jetzt so üblich. Keiner konnte den Urlaub so feiern, so verbringen, wie er es gedacht hat, gewünscht hat, geplant hat. Gottes Wort lädt uns ein auf die letzte Schifffahrt, die uns die Schrift berichtet, von dem Apostel Paulus. In zwei Kapiteln, in den letzten Kapiteln der Apostelgeschichte, wird uns darüber berichtet. Der Verfasser des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte, der ist selbst mit dabei gewesen. Vier Kapitel in der Apostelgeschichte sind die sogenannten Wir-Kapitel, wo deutlich wird, da ist ein Augenzeuge. Und wenn wir Dinge nicht verstehen, dann müssen wir ihn fragen. Seid ihr bereit? Diese Fahrt, das ist keine Julifahrt mit dem schönen Wetter im Mittelmeer, sondern im September, Oktober mit Stürmen. Das meidet man manchmal. Aber können wir den Stürmen gebieten? Der Wind weht, wo er will, sagt Jesus vom Heiligen Geist. Ich lade euch ein, zurrt euch fest. Ihr sitzt ja, es kann nicht viel passieren. Ich habe diesem Kapitel 27 in der Apostelgeschichte die Überschrift gegeben, unser Schiff im Sturm. Unser, weil das eben ein Wir-Kapitel ist, weil es uns mit hineinnimmt. Keiner kann sich entziehen. Raffaela hat schon am Anfang gesagt, was der Einzelne vielleicht heute Morgen mitgebracht hat, an inneren Bedrückungen, Belastungen, Stürmen, was uns in der Gemeinde beschäftigt. Und wir leben in einer Welt, und gerade auch in diesem Kapitel wird das deutlich, dass Gotteskinder, da wo sie sind, dass sie da nicht nur in sich selbst abgekapselt sein können, sondern dass sie mit offenen Augen, mit einem empfindsamen Herzen mit bei den anderen sind und mitempfinden. Naja, wenn man im Fernsehsessel sitzt, dann kann man ja die Stürme, die andere erleben, gut verkraften. Vielleicht träumt man ja dann noch von so schlimmen Dingen, aber es ist etwas anderes, wenn man mit dabei ist. Und unser Gott sorgt dafür, dass seine Boten mit dabei sind, mittendrin sind. Ich lade euch ein, uns ein, dass ihr sagt, Herr, ich bin bereit. Hier bin ich. Willst du uns die erste Seite geben? Ich lese die Reise des Apostels Paulus von Jerusalem nach Rom besteht aus drei Schiffsreisen. Das zweite ist am dramatischsten. Und darum fangen wir in der Mitte drin an. Von da stießen wir ab. Sie waren an der kleinasiatischen Küste entlang gefahren, geschippert und fuhren im Schutz von Zypern hin, weil uns die Winde entgegen waren. Und fuhren über das Meer längs der Küste von Zilizien und Pamphylien und kamen nach Myra in Lydie, etwa die Hälfte der kleinasiatischen Küste der Türkei. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien ging. Da wollten sie ja hin. Und ließ uns darauf übersteigen. Wir kamen aber viele Tage nur langsam vorwärts und gelangten mit Mühe bis auf die Höhe von Knidos, eine Insel vor der kleinasiatischen, vor der türkischen Küste. Denn der Wind hinderte uns und wir fuhren im Schutz von Kreta hin bis auf die Höhe von Salmone und gelangten kaum daran vorbei und kamen an einen Ort, der Guthafen heißt. Nahe dabei lag die Stadt Lasea. Es lohnt sich, in Namenslexikon mal nachzuschauen, was das zu bedeuten hat. Aber damit wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, hier wird eine Zeitangabe gegeben, die uns deutlich macht, es gibt nur einmal im Alten Testament eine Anordnung zu fasten, und zwar im Zusammenhang mit dem großen Versöhnungstag. Und der war im Mitte September, Oktober. In dieser Zeit schwankte das hin und her. Also in dieser schon recht bedrohlichen Zeit, da ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen: Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Lasst uns einen Augenblick hier stillbleiben bei dem, was hier der Mann Gottes sagt. Das Wort ermahnen, wer den Text vor sich hat oder vielleicht auch noch einmal nachliest, das Wort ermahnen wird dreimal gebraucht im Zusammenhang mit Paulus. Aber es ist interessant, es gibt verschiedene Worte von ermahnen, auch im Griechischen, im Grundtext. Hier ist das Wort ein sehr freundliches Wort. Also nicht, du sollst, du musst, du darfst nicht und, es ist zu gefährlich, sondern es ist in Liebe eingewickelte Ermahnung. Ein freundliches, den anderen einladen. Warum? Ich sehe. Was sehen wir kommen? Wenn wir uns fürchten, dann sehen wir was Schlimmes kommen. Wenn wir frohgemut sind, dann erwarten wir etwas Gutes. Der Apostel Paulus wird gesagt, dass er sieht. Er ist ein Seher. Übrigens im Alten Testament wurden die Propheten als Seher bezeichnet. Hier wird in dieser ganzen Geschichte, in diesem ganzen Schifffahrtereignis, da wird deutlich, dass unser Apostel Paulus auch ein prophetisch begabter Mann war, der sich vom Geist Gottes leiten ließ. Unter anderem, dass er hinter die Dinge schauen konnte. Nun, er war außerdem noch ein erfahrener Seefahrer. Steht im 2. Korintherbrief, berichtet er selbst, er ist dreimal schiffbrüchig gewesen. Einmal Tag und Nacht unter. Er war ein Erfahrener. Und darum müssen wir unsere Lebenserfahrung, müssen wir nicht beiseite stellen, wenn wir Jesus nachfolgen, sondern sie ihm zur Verfügung stellen. Ich sehe, was sieht Paulus für diese Fahrt? Nur Leid und großen Schaden. Also das gibt's natürlich auch, dass jemand unkt, unentwegt. Der sieht nur das Negative. Also meine liebe Frau, die sagt mir schon manchmal, du darfst die Dinge nicht, musst die Dinge auch anders sehen, nicht nur so negativ. Also, es ist ja gut, wenn es dann, wenn man dann den Ausgleich hat in der Ehe. Ne? Das ist überhaupt die Sache. In der Gemeinde heißt Ausgleich zu haben zwischen den Erfahrungen und Sichten. Leid und großen Schaden. Nicht allein für die Ladung, das war ein Handelsschiff. Die Ladung war ganz wichtig. Die hatten nämlich vorher Geld dafür hinlegen müssen und erwarteten bei den nächsten Haltepunkten, das zu verkaufen oder am Ende in Rom. Nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Ja, und nun denkt er bestimmt, wenn man zu Glaubenserfahrungen mitbringt, eine Sicht, einen Eindruck, wie wir das so sagen, damit meinen wir ja einen Eindruck von Gott. Das wird mit offenen Armen angenommen. Pustekuchen, Entschuldigung. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Boah, habt ihr das schon mal erlebt? Ihr sagt etwas, seid voll davon überzeugt und niemand hört, hat seine eigenen Gedanken. Das gehört auch in eine Gemeinde. Das gehört in die Bibel hinein. Darum steht es ja hier. Wie gehen wir damit um? Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, es war inzwischen so bissig geworden, das Wetter, dass sie überlegen mussten, wo können wir überwintern. Es gab damals noch keinen Kompass. Ich rede jetzt nur etwas nach. Sie mussten, die Schifffahrt musste sich an der Sonne und an den Sternen orientieren. Aber im Herbst, wenn alles bedeckt war, nicht solche schöne Wolken, an denen man nur Freude haben kann, wie bei uns jetzt hier, sondern alles pickepacke voll, dann mussten sie überwintern, konnten sie sich nicht mehr orientieren in dieser im Winter sehr gefährlichen Mittelmeer. Bestanden die meisten, weil der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, einem Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Die zweite Seite, bitte. Als aber Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können. Wer sich so vorstellen kann, Kreta, wo liegt Rom? Rom liegt nordwestlich. Da musste der Südwind sie schieben. Als aber der Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, lichteten die Anker und fuhren nahe an Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Ein gefürchteter Wind, ein gefürchteter Sturm. Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Der Lukas, der das ja schreibt und erlebt, wie war der mit der ganzen Situation verbunden? Der konnte sich nicht herausziehen, sozusagen auf einen Glaubensstandpunkt stellen, der ihn unabhängig machte. Nein, er sagt, wir gaben auf und ließen uns treiben. Wir könnten ihn ja fragen, Lukas, meinst du denn wirklich auch so im Glauben? Aber das müssen wir fragen, wenn wir beim Herrn sind. Wir fuhren aber vorbei an einer Insel, die Kauda heißt. Da konnten wir mit Mühe das Beiboot in unsere Gewalt bekommen. Die Boote wurden nebenher geführt, wie die Dame oder das Herrchen den Hund. Aber jetzt in dieser Sage musste das Beiboot gesichert werden. Es wäre ja auch immer wieder von den Wellen gegen das Schiff geplättert worden. Sie zogen es herauf und umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Können wir uns sowas vorstellen, wie man so ein Schiff damals sichern musste? Wie gut, dass sie Seile mit hatten. Ist unser Schiff, unser Lebensschiff, unser Gemeindeschiff auf solche Stürme eingestellt, dass wir Seile mit haben? Also wie das ging, jeder hat ja Fantasie, aber vielleicht gibt es ja auch Bücher, in denen man das nachschauen kann. Auf jeden Fall, die Schrift mutet uns manchmal zu, dass wir auch unsere Fantasie gebrauchen. Da sie aber fürchteten, sie zogen also es herauf, umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Da sie aber fürchteten, in die Syrte zu geraten, versus den Plan vom Mittelmeer so etwa vor den Augen hat, gegenüber Kreta nach zur nordafrikanischen Küste, da ist ein Bogen, ein Küstenbogen, der gefürchtet war von den Schiffen des Altertums, die Syrte. Da sie aber fürchteten, da hinein zu geraten, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer. Also das, wofür sie vorher kurz bezahlt hatten, wenn das nicht Corona-Erinnerungen in uns hervorruft, vielleicht bei uns nicht, aber vielleicht bei anderen. Ich habe mal einige gefragt, hier unter uns, kennt ihr jemand, der durch Corona seine Arbeitsstelle verloren hat? Keiner konnte mir einen Bekannten nennen. Das ist doch schon mal eine gute Sache, ne? Nur bedeutet nicht, dass alles okay ist. Die Ladung ins Meer, um das Schiff zu erleichtern, damit die Brecher nicht so über Bord stürzten. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus, den Computer, von dem der Betrieb lebt. Das, was das Schiff brauchte, da warfen sie schon was raus. Wie groß muss da die Not sein? Was haben wir schon weggeworfen? Was wollen wir wegwerfen, damit wir leichter sind, damit wir getragen werden durch die Stürme? Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Unwetter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Das sagt der Zeuge Jesu. Unsere Hoffnung war hin. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach: Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Paulus, spricht man denn so zu Menschen, die in Not sind? Mit Wenn und Hätten ist doch sowieso nichts mehr zu retten, sagt der Volksmund. Aber im Reich Gottes können wir uns das nicht ersparen. Wisst ihr, warum nicht? Es geht ja nur vorwärts, wenn wir die Last des Vergangenen bei Jesus abgegeben haben. Wir können nicht Buße tun, ohne dass uns jemand sagt oder uns deutlich wird, das war falsch, wie ich gedacht, gehandelt, geredet habe. Aber der Apostel Paulus, der bleibt nicht wie ein guter Oberlehrer vor den Leuten stehen und sagt, ich habe euch das ja alles schon vorher gesagt. Aus euch wird nichts. Dumm geboren und nichts dazugelernt. Nein, doch, nun ermahne ich. Hier steht wieder dieses Liebevolle, den anderen abholen. Nicht das, die drohende Finger. Das ausgesprochen hatte er vorher. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt. Mann, Frau, Kinder sind heute nicht unter uns. Junge Männer, schön, dass du da bist. Sei unverzagt, Gemeinde, sei unverzagt. Gemeinde, Amselweg 1 und wo es sonst in Welzheim ist und wo in aller Welt. Brüder und Schwestern, wir leben in einer Zeit, wo wir auch vieles erfahren können, wie heute Gemeinden Jesu, Christen, gequält werden, verfolgt werden. Dem können wir uns doch nicht entziehen. Übrigens, das Wort für diese Woche, das steht in der Losung drin, heißt, einer trage des anderen Last. Sie werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Seid unverzagt. Das hat sich Paulus bestimmt selbst auch gesagt. Das müssen wir uns auch selbst sagen. Denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Der Prophet Paulus sagt das. Woher weiß er das? Wie kann er das so frisch fröhlich sagen? In der Schrift werden wir nie zu etwas ermutigt, ohne dass uns der Grund genannt wird. Es gibt einen Grund dafür, nicht unverzagt zu sein. Nicht verzagt zu sein. Und das erzählt nun auch der Apostel Paulus. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. In der einen Nacht im Sturm, eine Nacht vor den Prüfungen, eine Nacht vor den Vorstellungen, wo es darauf ankommt, dass ich klaren Gedanken habe. Das kennt also auch Paulus, kennen wir gewiss auch. Wir haben nachher die Gelegenheit zum Zeugnis, auch über solche Dinge. Wir müssen nicht alles nur sagen, wo alles glatt gegangen ist, heile, heile Gänschen, sondern wo wir in Not gekommen sind, wo wir uns festgehalten haben, wie der in Sprüche 23, aus dem Unpersönlichen, der Herr, er, wird auf einmal ein Du, eine persönliche Beziehung, als er im finsteren Todesschattental nicht weiter wusste. Ist das nicht herrlich? Das ist Gottes Pädagogik in unserem Leben. Nicht, dass das schön ist, dass er uns das gönnt, dass wir durchgeschüttelt werden, unser Schiff, auf das wir uns verlassen, unsere Ehe, unsere Erziehung und unsere Erfahrungen, sondern dass wir ihn brauchen. Du, lieber Bruder, liebe Schwester, auf dieses Du ist der Herr aus. Auch für uns alle. Der Engel, was sagte er? Also, das ist natürlich gut. Darf ich das sagen, Gertrud? Meine Frau, die weiß hinterher oft bei dem Träumen noch was zu sagen. Ich vergesse das immer. Ich weiß nur, ich habe geträumt. Aber er wusste sogar, was der Engel zu ihm gesagt hat. Es ging ihn ja auch persönlich an. Fürchte dich nicht, Paulus. Darf sich denn ein Kind Gottes fürchten? In heiklen Situationen, vor heiklen Zusammentreffen, Gemeindeversammlungen? Na, natürlich. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Er wartet ja auf die Hauptversammlung in Rom, wo der Kaiser ihm persönlich dann das Urteil sagen wird. Also Paulus ist nicht ein Prophet, der nur für die anderen Unheil und Schwierigkeiten ankündigt, sondern dem es selbst auch gilt. Anders. Der hat eine andere Schwierigkeit als die anderen Gefangenen. Es wurden nämlich auch noch andere Gefangene mitgenommen. Es waren 3 Christen unter ihnen. Paulus, Lukas und Aristarchus von Mazedonien. Und die anderen Gefangenen, wurden die zur Hinrichtung gefahren? Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Liebe Gemeindeleitung, das ist doch eine Sache. Wenn der Herr euch sagt, die mit euch fahren, die werden alle gerettet werden. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt an eurem Arbeitsplatz, gilt das nicht auch dafür? Die mit euch fahren, die werden gerettet werden. Halt ist es das fest, Brüder und Schwestern. Und eure Kinder, ihr seht, wie sie abdriften. Die sitzen schon im Beiboot, fahren irgendwo anders hin. Was hält uns fest? Was gibt uns Vertrauen? Was macht uns unverzagt? Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Ich könnte jetzt am liebsten ja, Amen sagen. Das ist doch etwas, womit man leben kann. Für die ganze Woche und noch viel länger, noch weiter. Aber ich muss euch jetzt noch, die Reise ist noch nicht zu Ende. Darum, liebe Männer, seid unverzagt. 2-mal. Also, Väter und Mütter, wie oft müssen wir es denn unseren Kindern sagen? Brüder und Schwestern, wie oft muss unser Gott und Vater uns was sagen? Seid unversagt. Und jetzt gibt er ein Zeugnis. So sehen Zeugnisse aus. Denn ich glaube Gott. Ich vertraue Gott. Es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Da ist noch keine Siegesmeldung. Aber da ist das Vertrauen, dass der Herr ihn führen wird. Brüder und Schwestern, wenn unser Herz brennt, anderen das Evangelium weiterzusagen, dass sie auch Vertrauen zu Jesus bekommen, dann sind nicht nur Siegesmeldungen gebraucht. Dann sagt jemand, wird jemand vielleicht sagen, die Schuhe sind mir zu groß, die passen mir nicht. Aber ich vertraue dem Gott. So wird's geschehen, wie mir gesagt ist. Und dann gibt er auch noch einen praktischen Hinweis. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Bitte die nächste Seite. Als aber die 14. Nacht kam, seit wir in der Adria trieben, wähnten die Schiffsleute um Mitternacht, sie kämen an ein Land, das angekündigte Land. Und sie warfen das Senkblei aus und fanden es 20 Faden tief. Vielleicht weiß jemand, wie weit das ist. Aber es geht ja hier nur um den Vergleich. Und ein wenig weiter loteten sie abermals und fanden es 15 Faden tief. Bedrohlich. Der Boden kam näher heran an das Schiff. Da fürchteten sie, wir würden auf Klippen geraten. Und warfen hinten vom Schiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute vom Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer herabließen und vorgaben, sie wollten auch vorn die Anker herunterlassen. Da sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten: Wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Das ist auch Geistesleitung, dass ich erkenne, was dahinter steckt. Hier wird vom Vorwand, die haben sich ausgeredet, um keinen Verdacht erregen. Die Fachleute wollen fliehen. Kreuzfahrtschiff und der Kapitän und der Steuermann, die gehen von Bord. Da macht ihr euch aber schon Gedanken. Wie gut, dass der Erleuchtete da ist, der von Gott Erleuchtete. Der sagt, wir müssen zusammenbleiben. Wenn die abhauen, dann ist mit uns auch nichts mehr zu machen. Und die Soldaten, die sollten ja eigentlich nur den Paulus bewachen, vielleicht auch noch die anderen Gefangenen. Das steht nicht so deutlich. Da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen. Das Beiboot, das sie gerade vor einiger Zeit mühsam gerettet hatten, auf das Schiff hinaufgehievt hatten. Kein Mucks von den Mitarbeitern da, die auf dem Schiff, von den Schiffsleuten. Kein Mucks. Es kreist einfach nur weiter, und als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus sie alle, Nahrung zu sich zu nehmen, und sprach: Es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. In solcher Situation hat er gezählt. Hat er so eine Strichliste geführt, wie die Gefangenen manchmal? Und er hat auch gesehen, was die anderen vom Essen abgehalten hat. Gibt es Dinge, die euch vom Essen abhalten? Uns abhalten? Dass wir unfreiwillig fasten? Nur wenn wir unser Nichtessen dem Herrn weihen, dann ist das ein Fasten. Darum ermahne ich euch. Hier steht ein echtes Ermahnen. Da gibt es kein Drumherum. Jetzt ist es entscheidend, dass ihr was esst. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen. Denn das dient zu eurer Rettung. Hier spricht Paulus nur von der Rettung des Lebens. Aber wir wissen ja, die sich bei Jesus festgemacht haben, dass es eine Rettung gibt, die über das Leben hinausgeht. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, im Wasser ertrinkt oder wo. Corona, an Corona stirbt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Gott ist der Schöpfer, Halleluja, von Himmel und Erde, all die wunderbaren Zusammenhänge, die schönen und auch die anderen. Und darum hat er das Essen, dass wir uns nachher auf das Essen freuen können vielleicht, oder vielleicht haben wir schon Bauchschmerzen, weil noch zu wenig vorbereitet ist. Aber das gehört zu unserem Leben. Und darum ist ja auch das Herrnmahl so wichtig, dass uns das Heil, die Rettung so gegenwärtig ist, dass wir sie verstopfwechseln. Das Brot und den Kelch. Und jetzt fügt der Oberlehrer Paulus nicht nur den Hinweis darauf, dass ich gehört zu eurem Leben, zu eurer Rettung. Nein, er sagt, er nimmt das aus der großen Schatzkiste des Wortes Gottes, seines Herrn und Meisters. Der hat das nämlich auch gesagt. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Nachher wurden die Haare nicht gezählt. Aber diese innere Tragfähigkeit, Bruder, Schwester, wenn der Herr sich um deine Haare kümmert, die du morgens immer noch rauskämmst, dann wird er sich doch wohl auch um deine Ehe kümmern, um deine Kinder kümmern, um deine Angehörigen, um deine Gemeinde, um deinen Arbeitsplatz, um die, die dir anvertraut sind, für die du Verantwortung trägst. Keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Hier haben sie, wenn sie zupacken und das annehmen, hier haben sie eine Zusage des Wortes Gottes. Und als er das gesagt hatte, waren das nicht nur Worte, dann setzte er sich nicht hin, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen. Das hat er vorher noch nicht gemacht. Sie wussten nicht, wie das mit seinem Glauben aussieht. Aber jetzt sahen sie ihn, Vertrauen zu haben, was das bedeutet, einem Gott, der das hält, zu glauben und zu vertrauen. Dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Er gab es nicht weiter, wie beim Mahl, wo wir ja Gemeinschaft haben, aus der Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinschaft auch miteinander. Er setzte sich hin und fing an zu essen. Und da kriegten die anderen Appetit. Steht nicht hier. Und da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Also, die Liebe unseres Gottes geht doch durch den Magen. Das Unverzagtsein, das ist ein ähnliches Wort hier. Sie waren guten Mutes, seid unverzagt. Wenn unser Glauben anderen Appetit macht, dann ist das Evangelisation. Und darum brauchen wir auch so ein internes Zusammensein, um uns aufzubauen, zu ermutigen, weiterzugehen, nicht zurückzuschauen. Wir waren aber alle zusammen im Schiff, jetzt staunt mal, ihr sitzt ja, 276. Ihr könnt ja rechnen, ich bin zu keinem Ergebnis gekommen, was das für ein Handelsschiff sein muss, das so viel Mannschaft haben kann. Mannschaft, Schiffsmannschaft, Soldaten, Wachsoldaten und die Gefangenen und dann auch noch drei Christen dabei. Und nachdem sie satt geworden waren, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer. Wie lange hungerst du schon, mein Bruder und meine Schwester? 14 Tage? Oder schon länger. Was hält dich ab, die göttliche Nahrung, die Bibel, zu lesen? Allein oder zusammen? Ist ja wunderbar im Hauskreis, wenn man zusammenliest und sich austauscht. Aber das müssen wir wissen, darüber müssen wir uns klar werden. Damit uns das bei der nächsten besten oder schlechtesten Gelegenheit nicht wieder so passiert. Was hält mich vom Essen ab? Vom Tisch meines Gottes. Im Psalm 23 hatte uns Raffaele ja gezeigt. Da kriegen, eigentlich um Appetit zu kriegen, einen solchen Herrn nachzufolgen. Und das persönliche Wort, das Paulus der Mannschaft hier gibt, das hat im Neuen Testament noch einen Spezialausdruck. Das normale Wort, das geschriebene Wort ist Logos. Jesus ist der Logos, durch den die Welt geschaffen ist. Aber das Wort, was mich persönlich trifft, was mich trägt, das nennt die Bibel Rhema. Und das steht an einer Stelle, wo Jesus versucht wurde in der Wüste vom Satan. Der sagte, als ihm hungerte, mach, du kannst doch aus den Steinen Brot machen. Was sagt Jesus? Wovon lebt der Mensch? Nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Rhema. Rhema aus dem Mund Gottes. Bruder und Schwester, das, was du gelernt hast, die Liederstrophe und was du im Konfirmandenunterricht oder in der biblischen Unterricht gelernt hast, das ist wichtig. Das ist nicht unwichtig. Aber es muss zum Rhema werden, zum inneren geistlichen Besitz. Denn nur dieses Rhema, ich muss das jetzt etwas abkürzen, steht bei der sogenannten Waffenrüstung in Epheser 6. Ergreift das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Da steht Rhema Gottes. Wir können dem, es gibt ein schreckliches, eine Redensart, dass man dem anderen die Bibel um die Ohren haut und so. Was sind das für schlimme Erfahrungen? Aber wenn das Wort, was ich empfangen habe, als was mein Eigentum, was ein Stück ist von meinem Fleisch und Blut, wenn ich das weitergebe, dann kann der andere nur sagen, schön, dass du das hast. Vielleicht sagt er auch noch, ich wünschte mir das auch. Aber mir geht's noch nicht so. Da gibt's keine Diskussionen. Wo Rhema zu Rhema kommt, das ist Gemeinde. Das ist, dass wir in der Gemeinde, dass Rhema zu Rhema kommt und unseren Herrn größer macht, der zu erleben ist. Wir brauchen geistliche Nahrung. Ich sage noch nicht Amen für die Predigt, aber als Bestätigung würde ich das gern von euch hören. Und nun noch die letzte Seite. Es nützt gar nichts, wenn ihr jetzt auf die Uhr schaut. Der Text ist nämlich so lang. Die 14 Tage, die haben es mir angetan. Paulus sagt ja, 14 Tage lang standet ihr so unter Druck, aber Tag und Nacht. Wir können uns ja vorstellen, wie die Kojen da aussahen und wie das zuging. 14 Tage nicht gegessen. Und da wurde ich daran erinnert, dass ein Wort mich seit 14 Tagen beschäftigt. Und zwar stand das genau vor 14 Tagen, heute vor 14 Tagen in der Losung im Lehrtext. Und das ist das Wort, was hier oben als erstes steht. Das ist mein Gebetsanliegen. Das ist meine Bereitschaft, offen zu sein für den Gott der Geduld und des Trostes. Er gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also das ist ja eine Predigt für sich, nur keine Angst. Ich setze zur Landung an. Einträchtig gesinnt sein untereinander und einmütig mit einem Mund. Keine Angst. Das ist natürlich ein Thema. Man kann doch nicht einer Meinung sein. Nee. Aber in eine Richtung steuern. Das ist einmütig. auf einen zu schauen, auf den Retter zu schauen, auf das Ziel zu schauen, auch auf den Vergelter. Als es aber Tag wurde, kannten sie das Land nicht. Eine Bucht aber wurden sie gewahr. Die hatte ein flaches Ufer. Können wir uns gut vorstellen, ne? Da liegt man gern in der Sonne, am Strand, im Sand. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen, wenn es möglich wäre. Und sie hieben die Anker ab und ließen sie im Meer, banden die Steuerruder los und richteten das Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Und als sie auf eine Sandbank gerieten, ließen sie das Schiff auflaufen. Und das Schiff bohrte sich ein und saß fest. Aber das Hinterschiff zerbrach unter der Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber hatten vor, die Gefangenen zu töten. Man muss doch seinen Befehl erfüllen, ausführen, damit niemand fortschwimmen und entfliehen könne. Besteht doch die Möglichkeit. Wo sollen denn die armen Würstchen hinschwimmen und hinfliehen? Aber der Hauptmann wollte Paulus am Leben erhalten und wehrte ihrem Vorhaben und ließ die, die schwimmen konnten, als Erste ins Meer springen und sich an Land retten. Also, zur Rettung gehört auch Mut, ne? Springen. Vielleicht im ganzen Leben noch nicht. Aber jetzt springen. Jetzt in dieser Not springen, wenn du schwimmen kannst. Und wenn nicht, die anderen aber, einige auf Brettern, einige auf dem, was noch vom Schiff da war. Und so geschah es, dass sie alle gerettet an Land kamen. Wie versprochen, so gehalten, unser Gott. Lass uns noch einmal zurückschauen. Mach den Mund auf zur rechten Zeit, wenn Gottes Geist dich leitet. Zieh dich nicht beleidigt zurück. Achte auf Gottes Zeit und Zeichen. Halt sie fest. Stärk dich regelmäßig mit Gottes Wort. Nur zusammen erreichen wir das Ziel. Das Gemeinde-Wir, das Familien-Wir, das Ehe-Wir. Und wer allein ist, der soll ja nicht allein sein nach Gottes Willen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist nicht nur eine Aufforderung, zu heiraten und sich heiraten zu lassen. Das hat unser Gott kennt diese Schwierigkeiten. Sondern das bedeutet, in der Gemeinde soll man nicht mehr allein sein. Amen. Herr Jesus, wie viel Geduld hast du mit uns, mit deinen Kindern und Zeugen, manchmal stummen Zeugen, manchmal ungeschickten Zeugen. Danke, lieber Herr, dass du uns hier durch das Erleben des Paulus in deinem Wort deutlich machst, wie wir leben können in den schwierigsten Situationen und wie wir gerettet werden können. Auch wenn das Schiff verloren geht. Gut bist du, Herr, segne jeden Einzelnen, dass wir dein Wort festhalten, nicht loslassen und es ein Zeugnis werden kann. Amen.